SRF 2 Kultur.
Die Ukraine taumelt. Im Osten droht ein offener Krieg. Die Regierung steht unter Druck. Das Leben in der Ukraine ist schwierig geworden, auch für die Kulturschaffenden. Die deutsche Musikerin und Musikwissenschaftlerin Angelika Moz ist letzten Herbst, also vor der großen Krise, für ein paar Wochen in die Ukraine gereist. Sie hat dort Kontakte geknüpft zu Orchestermusikern, Hochschuldozenten und Studierenden in Kiew, Odessa und Lviv, Lemberg. War die Situation für die Musiker schon vor der aktuellen Krise problematisch, so hat sich die Situation für sie radikal geändert, wie für viele andere seit den Unruhen auf dem Maidan, welche im Februar 2014 eskaliert sind. Sie hören Reflexe. Am Mikrofon ist Benjamin Herzog, mein Gast Angelika Moz. Von einer Sekunde auf die andere war alles anders. Angelika Moz, so haben Sie mir die Situation der Ihnen bekannten Musiker beschrieben. Also eine richtige Schrecksekunde.
Es war auf jeden Fall eine Schrecksekunde. Das ist richtig. Ich habe das so beschrieben. Ich würde es heute ein bisschen relativieren. Die Musiker in der Ukraine, sie gingen von gewissen Sicherheiten aus, die sie in den letzten Jahren, mit denen sie aufgrund der letzten Jahre rechnen konnten. Und die müssen sie jetzt natürlich alle neu überdenken.
Neu überdenken, sagen Sie, das klingt besonnen. Von Normalität kann man aber in dem Zusammenhang doch nicht sprechen, oder?
Es wäre wahrscheinlich zynisch, von Normalität zu sprechen, in der Tat. Trotzdem muss ich sagen, wie erstaunt ich darüber bin, wie gelassen die Musiker mit der Situation umgehen und sie versuchen auf jeden Fall für Normalität zu sorgen.
Sie sagen also, es herrscht eine gewisse Unsicherheit. So wie ich das verstanden habe, sind die Musiker, ist die Musikszene in der Ukraine ja auch in einem gewissen Aufbruch begriffen.
Das ist richtig. Und diese Krise ist genau in die Zeit dieses Aufbruchs gefallen. Es gab in den letzten Jahren Festivals, die neu entstanden sind. Es gab gerade in Lviv und in Odessa große Bestrebungen, sich für die zeitgenössische Musik einzusetzen. Und es gab ein sehr wunderbares Projekt aus Donetsk in der Oper, die dort den Fliegenden Holländer aufgeführt haben, eine Koproduktion mit deutschen Künstlern, deutscher Regisseurin und so weiter, die dann auch durch das ganze Land getourt sind und das in der ganzen Ukraine einen großen Erfolg hatte, diese Opernaufführung.
Ein Fliegender Holländer, Wagner, für uns im Westen ist das ja eigentlich nichts Besonderes. Ist das in der Ukraine etwas Besonderes?
Ja, das war was sehr Besonderes. 70 Jahre lang war das Aufführen von Wagners Musik ganz verboten. Und jetzt kam es zu dieser Aufführung. Es gab wohl 1994 einmal einen Versuch eines Tannhäusers in Kiew. Aber besonders diese Kooperation mit Deutschland, mit der Tatsache, dass jetzt auch Videokunst gezeigt wurde, zum Beispiel in der Oper. Und dass es eben zu dieser direkten Zusammenarbeit zwischen Musikern aus der Ukraine und aus Deutschland gekommen ist, das war sehr wichtig. Aber diese neuen Projekte haben es jetzt sehr schwer. Und insbesondere Projekte, die mit ausländischer Beteiligung zu tun haben, haben es im Moment sehr schwer.
Das heißt also, die Sponsoren sind verunsichert, kann ich mir vorstellen, wollen da nicht jetzt in die Zukunft investieren, bevor sie nicht wissen, wie es weitergeht.
Das ist genau richtig. Die Sponsoren sind nicht nur verunsichert, die Sponsoren sagen einfach, wir möchten erst überhaupt wissen, wozu wir unser Geld hier geben. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie es dort weitergeht. Wir möchten auch, und darüber sind auch viele ukrainische Musiker etwas verbittert, wir möchten eine Stellungnahme von den Projektleitern haben, wo sie sich denn positionieren möchten, ob sie eher pro-russisch eingestellt sind oder eher pro-ukrainisch. Und dadurch kommt es natürlich zu einer Politisierung von Projekten, die vorher überhaupt nicht politisch waren.
Sie sagen also, die Musiker werden plötzlich politisiert. Das Sponsoring hängt von Putin oder Ukraine, von dieser Frage ab. Haben Sie damit jetzt ganz konkrete Erfahrungen gemacht, Angelika Moz?
Ich habe eine ganz konkrete Erfahrung gemacht. Wir möchten in Lviv ein Opernprojekt aufführen. Dabei soll es um Opern gehen, die im Lviv um 1800 aufgeführt worden sind. Das soll ein Projekt werden, an dem hauptsächlich Studierende beteiligt sind von der Hochschule in Lviv. Und ich habe mich eben im Vorfeld um ein Sponsoring bemüht. Und die Antworten waren zunächst positiv. Aber jetzt nach diesen letzten Ereignissen sind die Sponsoren, wenn sie sich überhaupt noch gemeldet haben, also ich habe dann mehrfach nachfragen müssen, aber dann kam es eben tatsächlich zu dieser benannten Politisierung dieses Ganzen und eben auch ganz klar, Handelt es sich dabei um ein europäisches Projekt? Haben wir da etwas davon? Und in diesem Zusammenhang würden Sie es unterstützen, aber Sie möchten erst wissen, wie es jetzt eben weitergeht. Heißt aber eigentlich im Klartext, Sie sind abgesprungen.
Also die Kunst hängt mit der Politik zusammen. Das Leben der Künstler ist von der Politik geprägt. Das war ja auch schon so, wenn man jetzt einmal etwas zurückblickt, als sich die Ukraine von der Sowjetunion gelöst hat, 1991.
Und das ist natürlich in der Ukraine wie in allen ehemaligen Sowjetstaaten nicht unbedingt leicht gefallen. Die Hochschulen in der Ukraine mussten selber ihre Budgets erstellen, zum Beispiel. Man musste eigene Curricula entwickeln. Die Hochschulen mussten sich loslösen von Strukturen, die vorher sehr stark gegeben waren. Das ist ihnen auch nicht immer leicht gefallen. Es gibt durchaus auch ältere Dozierende, die sagen, ja, früher gab es ganz viele Wettbewerbe in der ganzen Sowjetunion. Man hatte Austausch mit unterschiedlichen Ländern dort. Da war eine gewisse Struktur gegeben, auch ein gewisser Drill gegeben und so weiter. Und sich dort erst wieder zu positionieren, das ist in allen ehemaligen Sowjetstaaten nicht leicht gefallen und somit in der Ukraine auch nicht. Ein sehr ergreifendes Erlebnis, das ich diesbezüglich hatte, war, ich bin mit einem alten Dozierenden durch Odessa gelaufen. Er wollte mir unbedingt die Stadt zeigen und wir sind in diese große, wunderbare Markthalle von Odessa gekommen und ein mit einer großen, blutverschmierten Schürze versehener Mann stürzte auf ihn zu und sagte zu ihm, ah, guten Tag, Herr Kion, und wie geht es Ihnen und so weiter. Und sie unterhielten sich eine Weile und dann ging dieser alte Herr schmunzelnd weiter und sagte, ja, das war ein ehemaliger Student von mir, ein sehr begabter Hornist. Und jetzt ist er eben Metzger. Also er hat es so mit einem Lachen und einem weinenden Auge hingenommen. Aber das ist natürlich schon die Realität von vielen ausgebildeten Musikern in der Ukraine, dass sie Alternativen ergreifen mussten.
Angelika Motz, Sie haben auch aus eben dieser Markthalle in Odessa ein Video mitgebracht, das in Musikerkreisen in der Ukraine die Runde macht. Es ist ein Flashmob in Kiew. Was ist denn darauf zu sehen?
Ja, das ist ganz wunderbar. Das ist also innerhalb dieses wunderbaren Gebäudes. Plötzlich sieht man einen Kontrabassisten, den man noch gar nicht hören kann. Der steht dort ganz einsam und fängt an zu spielen. Die Leute, wie immer bei solchen Flashmobs, sind irritiert, schauen ihn an. Und plötzlich beginnen eben überall aus diesen Ständen heraus Menschen aufzustehen, ein Instrument zu spielen. Und es kommen immer mehr Menschen zusammen, die fotografieren und so weiter. Professionelle Musiker, das sieht man auch daran, der Fagottist zum Beispiel spielt ab und zu mal so die Geigenstimme mit, damit sie das hören konnten, weil es war über diese ganze Markthalle verteilt. Besonders schön finde ich die Szene, wie also dieser Pornist plötzlich direkt aus der Fleischtheke heraus seine Pauken betätigt und am Ende eben der große Chor Freude schöner Götterfunken.
Töne aus der Ukraine, aus Odessa, ein Flashmob mit der Freude schöner Götterfunken, der Europahymne, natürlich ein symbolisches Stück, mitten auf dem Marktplatz in Odessa. Angelika Motz, Sie haben das zugeschickt bekommen, dieses Video, man kann es auf YouTube sehen. Welche Wirkung haben denn solche Aktionen?
Unglaublich. Ich habe mit ukrainischen Musikern gesprochen und jeder, egal ob die in Deutschland leben oder in der Schweiz, jeder hat das gesehen und jeder, den ich darauf angesprochen hat, kannte das. Und auf diese Art und Weise möchten sich, glaube ich, auch viele Musiker aus der Ukraine gerne repräsentiert sehen, dass sie friedliebend sind, dass sie ein kulturbegeistertes Land sind und für das sie auch bereit sind, große Opfer zu bringen.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur zur Situation von Künstlern, von Musikern und Musikerinnen konkret in der Ukraine, einem Land mitten in der Krise. Angelika Motz, Sie waren letzten September in der Ukraine unterwegs. Sie haben in Kiew Dozierende und Studierende getroffen am Konservatorium. Wie sieht denn die aktuelle Lage dort aus? Sie sind ja weiterhin in Kontakt mit diesen Leuten übers Telefon, über Mail. Gibt es so etwas wie eine Normalität?
Ich denke, dafür muss man sehr stark differenzieren zwischen den einzelnen Städten in der Ukraine. Ich habe sehr viele Kontakte nach Lviv, insbesondere dort mit dem Vizedirektor der dortigen Hochschule, Ostap Manuljak, und er erzählte mir eigentlich von einer relativen Ruhe dort. Die Menschen in Lviv befürchteten insbesondere für den 1. Mai, Provokationen von Seiten von prorussischen Gruppierungen, die sind allerdings ausgeblieben. Darüber war auch große Erleichterung. Und er ist im Moment dabei, ein Festival zu organisieren, Vox Electronica. Das hat schon eine gewisse Tradition, ein Festival für zeitgenössische und elektronische Musik. Und in den anderen Städten sieht das anders aus. Also in Odessa ist die Situation im Moment natürlich eine andere. Das Opernhaus hat auf seiner Homepage angekündigt, nach diesen Ausschreitungen am 2. Mai das Opernhaus zu schließen für ein paar Tage. Das ist sehr gut organisiert. Karten werden zurückgegeben. Man darf auch mit denselben Karten zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Oper gehen. Es ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass die wunderschöne Oper in Odessa dort werden gerne Stücke aufgeführt, zum Beispiel wie der Nussknacker. Man rechnet dort sehr stark mit einem touristischen Publikum. Und das bleibt im Moment natürlich aus. Ich finde es in diesem Zusammenhang auch zum Beispiel sehr bemerkenswert, dass auf der Kulturseite von Odessa als allererste Nachricht zu lesen ist, dass der Flughafen von Odessa ganz normalen, regulären Verkehr hat. Also man versucht, glaube ich, nach außen hin schon so etwas wie eine Normalität zu vermitteln. Ich habe auch mit einer befreundeten Komponistin gesprochen und sie sagte mir, ja, wir haben Ende April auch ein Festival für zeitgenössische Musik aufgeführt dort. Und natürlich haben sie im Moment sehr großen Respekt vor den Ereignissen, die dort passiert sind. Und das schlägt sich im kulturellen Leben natürlich nieder.
Also dieses Festival hat stattgefunden?
Das Festival hat noch stattgefunden, aber es war eben vor dieser 2. Mai-Katastrophe. Und ich denke, es ist auch bezeichnend, dass auf vielen Veranstaltungsseiten der Stadt Odessa die für Juni und Juli angekündigten Ereignisse erst einmal gar nicht aufgeführt werden.
Ja, also doch eine, sagen wir mal, in der Zukunft unsichere Situation. Ja. Wie sieht's denn in Kiew aus?
Ich muss zu meinem eigenen Erstaunen sagen, dass ich sehr überrascht bin, wie das Leben am Konservatorium zum Beispiel in Kiew doch relativ normal zu verlaufen scheint. Das muss man sich vorstellen, dieses weiße klassizistische Gebäude, das man immer wieder bei diesen Straßenkämpfen gesehen hat, das ist die Vorderfront des Konservatoriums. Freunde von mir dort haben erzählt, als ich entsetzt mit ihnen gesprochen habe darüber, weil es in den deutschen Medien geheißen hatte, das Konservatorium habe gebrannt. Da wurde dann so gesagt, ja, da hat vielleicht mal jemand einen Molotow-Cocktail geworfen und so weiter, aber so schlimm sei es dann nicht gewesen. Aber wir alle haben die Bilder gesehen. Und über dieses, ich möchte fast sagen, Dienst nach Vorschrift, der dort weiterläuft, darüber bin ich doch sehr überrascht.
Sie sagen Dienst nach Vorschrift, das heißt, die Dozierenden und die Studenten, die halten auch wirklich an dem fest, was eigentlich läuft. Sie haben ja auch vorhin erwähnt, dass eine Situation des Aufbruchs gewesen ist, dass neue Fachbereiche in den Konservatorien dazugekommen sind. Also da merkt man schon, da ist ein Wille da, bitte weitermachen.
Auf jeden Fall. Dafür war das, was man erreicht hat in den letzten Jahren, einfach schon zu viel. Und daran möchte man auch festhalten. Ich denke da zum Beispiel an eine Abteilung für traditionelle ukrainische Musik innerhalb des Konservatoriums. Das gibt es seit etwa 5 Jahren. Man hat dort wirklich sehr tiefgreifende Studien zur ukrainischen Musik gemacht. Und das ist etwas, was man sich dort ganz bestimmt nicht mehr nehmen lassen wird.
Ist denn solche ukrainische Volksmusik, ist das etwas, was die nationale Identität stärkt?
Ich weiß nicht, ob es tatsächlich beim Volk, weil sie jetzt Volksmusik sagen, tatsächlich verankert ist. Dort handelt es sich ja tatsächlich um traditionelle Vokalmusik. Das ist häufig auch geistliche Musik. Es ist ein Aufarbeiten dessen, was nach der Sowjetzeit von der ukrainischen Musik überhaupt noch auffindbar war. Das ist nicht viel, denn es wurde während der Sowjetzeit sehr viel systematisch zerstört, was man an ukrainischer Volks- oder Traditionsmusik kannte. Und das wenige zu bewahren und zu erforschen, das tut man in diesem Institut.
Sie waren dort in Kiew und haben sich dort mit den Dozierenden dieser traditionellen ukrainischen Vokalmusik getroffen.
Das war auch sehr interessant. Sie haben mir sehr viel von ihrer Arbeit erzählt und haben mir dann auch ganz spontan am Tisch sitzend etwas vorgesungen.
Dozierende und Studierende, die am Tisch einer Kollegin aus Deutschland, Angelika Motz, etwas vorsingen, etwas traditionell ukrainisch-Vokales. Sie haben dieses Konservatorium, wie gesagt, in Kiew letzten Herbst aufgesucht. Was hat Sie eigentlich persönlich daran interessiert? Warum sind Sie in die Ukraine gefahren?
Gibt es ganz verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher der, dass ich als Dozierende selber viele ukrainische Studierende habe in der Schweiz und in Deutschland, die mich auch eingeladen haben, in die Ukraine zu kommen. Ich habe dort selber auch Vorträge gehalten. Und damit bin ich eigentlich auch schon bei dem anderen Punkt. Ich interessiere mich sehr für die Unterschiedlichkeit, wie man Musik vermitteln kann und somit natürlich auch für den Austausch, der da stattfinden kann. Und ich bin ja selber im Bereich der alten Musik tätig, deswegen mein besonderes Interesse eben auch für diese traditionelle Vokalmusik der Ukraine. Und was für mich ganz persönlich noch eine Bedeutung hat, ist, dass ich 86 im Jahr von Tschernobyl als Mädchen in der Ukraine war, also in Kiew war. Und da sind so viele Erinnerungen und eigenartige Eindrücke hängen geblieben, die ich gerne noch einmal verifizieren, verändern oder noch einmal erleben wollte. Was mich besonders fasziniert an einem Land wie der Ukraine ist, dass, wenn ich mich dort aufhalte, eine große Nähe zu Europa fühle und mich auch sehr europäisch dort fühle, aber trotzdem bleibt eine ganz große Fremdheit.
Was ist Ihnen denn bei Ihren Besuchen in den Konservatorien konkret jetzt als besonders unterschiedlich aufgefallen?
Gerade in den Konservatorien denke ich, sagen zu können, dass man dort das Erbe aus der Sowjetzeit doch noch sehr stark spürt. Im positiven Sinne, wie zum Beispiel, dass die Studierenden ganz großen Respekt haben vor den Dozierenden, dass auch immer noch sehr viel Disziplin herrscht und so weiter. Auch ein gewisser Drill, möchte ich sagen, wobei, ich hatte es auch vorhin schon erwähnt, viele Dozierende das auch ein bisschen bedauern, dass eben durch den Wegfall der Sowjetunion auch keine Wettbewerbe mehr stattfinden und sowas, die Ukraine somit ein bisschen auf sich selber gestellt ist. Und was natürlich ein großer Unterschied ist, das können wir uns hier in der Schweiz kaum vorstellen, sind zum Beispiel diese absolut chaotischen Bedingungen, was das Üben anbelangt.
Sie haben das für uns aufgenommen auf einem Video. Was sieht man darauf?
Da sieht man, ich glaube, 5 oder 6 oder 7 Akkordeonspieler und mindestens genauso viele Bandura-Spieler, die alle in einem Flur sitzen. Und
Bandura, ein Lauteninstrument.
Bandura ist eine Art Zither, welches dort an den Hochschulen gelehrt wird. Und also man sieht etwa 12, 13 Musiker, die alle in so einem Flur sitzen und alle gleichzeitig üben. Es ist ein wahnsinniger Lärm, wie Sie gleich hören können.
Das große Chaos beim Üben, dass man sich da konzentrieren kann, offenbar ja schon. Angelika Motz, Sie haben es vorher erwähnt, in der Ukraine ist Ihnen die Nähe zu Europa aufgefallen, aber auch die Fremdheit. Gerade das ist ja das Problem eigentlich, das Politische auch. Eine Orientierung zu Europa oder eine Nähe lieber zu Russland. Wie steht's denn damit bei den Musikern, die Sie in der Ukraine kennen?
Ich bin natürlich keine Politologin und ich spreche mit bestimmten Menschen, die mir nahestehen, und ich hoffe, da keine falschen Tendenzen zu verbreiten, aber nach meiner Erfahrung sind die Musiker in der Ukraine, sind die meisten Musiker der Ukraine tatsächlich, sie stehen diesen pro-russischen Bewegungen etwas verständnislos gegenüber. Sie hatten sich für etwas eingesetzt, sie haben für ein freies und unabhängiges Land gekämpft und können dieses Zurückrudern in alte Strukturen, glaube ich, nicht wirklich nachvollziehen. Ich habe bei vielen selbst russischstämmigen Ukrainern festgestellt, dass diese ganzen Ereignisse der letzten Zeit bei ihnen eine Reflexion über das eigene Dasein, möchte ich fast sagen, hervorgerufen hat, weil sie sich darüber im Klaren geworden sind, dass sie als russischstämmige Ukrainer von Familien abstammen, die eben irgendwann aus Russland in die Ukraine gegangen sind, meistens in der Funktion eines Militärs. Und sie fühlen sich jetzt im Nachhinein eigentlich instrumentalisiert, denn dieses bewusst Familien in andere Sowjetstaaten zu senden, war ja eine politische, bewusste Handlung von der Sowjetunion. Und diese jungen Menschen fühlen sich da heute eigentlich, möchte ich mal fast sagen, wie von ihrem eigenen Land verraten. Sie fühlen sich instrumentalisiert und viele von denen stehen jetzt auch tatsächlich deshalb auf der ukrainischen Seite.
Man kann also sagen, das Leben wird politisiert. Plötzlich muss man da Familiengeschichte betreiben. Es gibt ja durchaus Künstler jetzt, die sich da auch ganz konkret politisch äußern in der Ukraine. Zum Beispiel Valery Gergiev, der Dirigent, der sich ganz klar hinter Putin und seine Politik stellt.
Ja, oder zum Beispiel Yuri Bashmet, der Bratschist, der ja kürzlich in Zürich ein Konzert gegeben hat. Und viele ukrainische Musiker, die hier in der Schweiz leben, haben dazu aufgerufen, dieses Konzert nicht zu besuchen, weil sich eben Yuri Bashmet auch positiv zur Putin-Politik geäußert hat.
Wir haben es im Tonbeispiel vorher gehört, die ukrainische Volksmusik. Hat die eigentlich, Angelika Motz, eine Funktion in der politischen Debatte?
Ja und nein. Wie gesagt, von der eigentlichen Volksmusik ist in der Ukraine sehr wenig übrig geblieben. Natürlich gibt es Sendungen im Fernsehen, die dann irgendwelche in Trachten gekleidete Damen bringt, die da Lieder singen. Aber das ist eher so, ich würde mal sagen, auf dem Niveau eines Musikantenstadels und lang und weit davon entfernt von dem, was diese traditionelle ukrainische Musik ursprünglich mal war, nämlich doch auch eine politische Äußerung oder, wenn nicht politisch, so doch eine Musik, die aus dem geistlichen Bereich stammte und somit genauso verboten war. Und diese Musik wird eigentlich jetzt gerade erst wieder erforscht.
Sie sagen also, diese Musik hatte eine politische Bedeutung. Hat sie denn auch jetzt?
Ich würde dem gerne noch ein bisschen Zeit geben. Denn wie gesagt, erforscht wird sie erst seit den letzten paar Jahren wieder. Die Möglichkeit besteht jetzt überhaupt erst seit den letzten paar Jahren wieder. Es sind wirklich auch nur Rudimente davon erhalten geblieben. Da hat leider doch die sowjetische Kulturpolitik große Arbeit, gute Arbeit geleistet. Und das, was jetzt aber erreicht worden ist auf diesem Gebiet, das werden die Musiker auf keinen Fall wieder hergeben.
Sie haben auch erwähnt, zeitgenössische Musik ist etwas, was eine starke Rolle spielt in der Ukraine. Da gibt es diese Festivals, die auch jetzt tatsächlich stattfinden. Die alte Musik erlebt eine Art Renaissance. Es gibt ja auch Popmusik. Wie steht's denn damit, die populäre Musik in der Ukraine?
Naja, die dudelt natürlich, wie in allen Ländern, an allen Ecken. Aber ich denke, sie hat natürlich von daher schon noch eine politische Bedeutung. Es gibt viele Jugendliche, die zu solcher Musik auf der Straße tanzen zum Beispiel. Und ein Beispiel, das mir ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, in Lviv gibt es eine, ich nenne es mal, Untergrundkneipe. Da musste man also tatsächlich ein Passwort sagen, um hineingelassen zu werden und so weiter. Und das ist ein Spaß, als Spaß gedacht ursprünglich gewesen. Man sieht dort Vitrinen, in der der ukrainische Untergrundkampf dargestellt wird. Und es läuft ukrainische Popmusik dort tatsächlich. Es gibt ukrainisches Essen. Und obwohl das Ganze eigentlich eher ja sehr locker und sehr positiv auch von der Bevölkerung aufgenommen wird, ging das durch die russischen Medien? Also ich denke, in diesen Bereichen fühlt man in den russischen Medien doch eine Art von Angst und Sorge.
Also es wird von den Medien beobachtet. Ist das, also Sie sagen, es ist ja ein scherzhaftes Projekt. Ist es jetzt scherzhaft oder ist es ernst?
Dieser also scherzhaft möchte ich es nicht nennen. Es hat einen gewissen Patriotismus und es hat eine gewisse Positionierung. Wir sind Ukrainer, wir sind Westukrainer, aber es wird doch mit Argusaugen beobachtet.
Ja. Sie waren selbst dort und haben uns auch da einen Ton aus dieser ukrainischen Kneipe mitgebracht. Ukrainische Popmusik in einer Untergrundkneipe in Lviv. Angelika Motz, Sie waren dort und berichten für uns über die Situation von Musikern in der Ukraine. Hier stellen wir uns ja vor, zum Teil sicher zu Recht, die ganze Ukraine ist in einem Ausnahmezustand. Sie haben eigentlich ja jetzt das Gegenteil beobachtet. Es gibt ein Leben in den Konservatorien, das Konzertleben läuft, die Oper, es gibt Musik. In den Kneipen ist eigentlich alles da.
Ich würde es so formulieren, man sucht nach der Normalität. Die Ukrainer werden sicher auf Kultur nicht verzichten wollen. Und vor allem möchten sie auf gar keinen Fall auf die Errungenschaften, die sie in den letzten 5 Jahren, möchte ich mal sagen, im Bereich der Kultur erreicht haben, sei das in der Erforschung der eigenen Musik, sei das in der Etablierung der alten Musik, sei das bei der Gründung von Festivals für neue und zeitgenössische Musik. Auf diese Errungenschaften werden sie auf gar keinen Fall verzichten wollen.
Sie haben bei Ihrer Reise letzten September Musiker und Musikerinnen kennengelernt. Sie stehen auch immer noch in Kontakt mit ihnen.
Ja, also zum Beispiel hat mich gestern eine Mail erreicht von einer ehemaligen Studentin von mir aus Kiew. Und sie schrieb mir, dass alle natürlich Angst haben, dass es zu einem Krieg kommen kann, dass ein Krieg anfangen kann. Aber sie schreibt, wenn ich das zitieren darf, im Moment fühlt man in der Ukraine beim Volk sehr viel positive Energie und sehr viel kreative Ideen. Und dieser Satz, der steht für mich eigentlich genau für das, was ich eigentlich auch wahrgenommen habe, auch in anderen Städten. Und was sie mir auch geschrieben hat, war, dass sich die Leute mehr und mehr bewusst werden darüber, dass sie selber etwas tun müssen für ihr Land. Und sie erwarten somit auch gar nichts von einer neuen Regierung zum Beispiel, da sie auch Verständnis dafür aufbringen, dass das Land zunächst ganz andere Probleme haben wird.
Das war Reflexe, Musiker in der Ukraine. Was sind die Folgen der Krise? Mein Gast, die Musikerin und Musikwissenschaftlerin Angelika Motz. Mein Name Benjamin Herzog.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.